Vor 50 Jahren war das noch selbstverständlich, dass am ersten Sonntag im Oktober überall Erntedankfest gefeiert wurde. Heute steht auf wenigen Kalendern dieser Vermerk noch, wem soll man auch danken, wenn man Gott aus dem Leben ausgeklammert hat? Stattdessen feiert man Oktoberfeste und Ähnliches, um sich selber was Gutes zu tun. Wir haben letzten Sonntag vergessen anzukündigen, dass wir heute Erntedankgottesdienst feiern wollen. Aber wie wir sehen, es gibt doch sehr umsichtige Leute, die auch nicht voll erwerbsfähig von der Landwirtschaft leben. Dankeschön, Gertrud. Doch uns ein wunderschönes Präsent gemacht haben, an das uns erinnert, dass alle guten Gaben von Gott kommen. Und das beschränkt sich nicht nur auf das, was wir zum Essen und Trinken brauchen. Unser ganzes Leben hat ja Grund genug, dankbar zu sein an die Adresse Gottes. Ich las am Mittwoch in der Saarbrücker Zeitung einen kleinen Abschnitt. Weltweit nahm das Bruttogeldvermögen in den privaten Haushalten um 7,1% auf den Rekordwert von 136 Billionen Euro an. Eine Summe, die wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können. So riesig ist sie, aber wenn wir weitersehen, dann können wir vielleicht schon was mit anfangen. Damit könnten die privaten Haushalte sämtliche Staatsschulden der Welt ungefähr dreimal tilgen. Fragt man sich, warum tun wir das nicht? In Deutschland soll das private Geldvermögen bei 64.510 Euro pro Kopf betragen. Es sind sicher nicht viele unter uns, auf die das zutrifft. Und dennoch glaube ich, diese Frage uns einmal zu stellen, sind wir arm oder sind wir reich? Unser heutiger Predigttext, den ich wieder nach den Losungen gewählt habe, der soll uns etwas zum Nachdenken anregen, wie unser Verhältnis zu den materiellen Dingen ist. Welche Beziehung habe ich dazu? Und ich lese uns einmal den Text aus Lukas 12, Verse 13 bis 21. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zu einem Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen abreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter daliegen, auf viele Jahre. Ruhe aus. Iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ich möchte diesen Text unter drei Gesichtspunkten etwas näher beleuchten und meine Gedanken dazu sagen. Erstens die Verse 13 bis 15. Wann sind wir arm und wann sind wir reich? Und dann im zweiten 16 bis 20. Wohin mit dem Überfluss? Und schließlich 21 und dann nochmal 15b. Der richtige Blick zu den materiellen Dingen führt zur Dankbarkeit. Arm oder reich? Ich bin immer wieder überrascht, wie aktuell Gottes Wort ist. Das ist eine Frage, die die Menschen schon umtreibt, ich glaube, solange sie auf der Erde sind. Arm und reich. Und die Bibel schafft das in wenigen Sätzen, den Kern zu beleuchten. Natürlich, wir müssen ein bisschen nachdenken und das wollen wir auch heute Morgen. Einfach mal Gottes Wort auf uns wirken lassen und uns dann prüfen, wie stehe ich zu den Dingen? Fühle ich mich arm oder reich? Mir fällt in dem Zusammenhang dann immer das ein, was in den Sprüchen 30 steht, Vers 7 und folgende. Da sagt wahrscheinlich der Salomo: Um zweierlei bitte ich dich, schenke es mir, solange ich am Leben bin. Falschheit und Lügenwort halte mir fern, Armut und Reichtum gib bitte nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt dich verleugne und sage, wer ist denn der Herr? Und auch nicht verarmt anfange zu stehlen und mich vergreife am Namen Jehovas. Das war damals auch schon ein Thema, genau wie heute. Fangen wir mal vorne an. Wenn wir die Verse 13 und 14 besser verstehen wollen, müssen wir uns einige Begriffe ein bisschen vielleicht übertragen in die heutige Zeit und die Denkweise der damaligen berücksichtigen. Als erstes Lehrer. Dieser unbekannte Zwischenrufer sagt Lehrer. Für uns ist es heute fast selbstverständlich, dass wir alle Zugang zu lesen und schreiben und zum Wissen haben, zur Bildung. Nicht auf der ganzen Welt, aber auf dem größten Teil. Das war nicht immer so und das war nicht selbstverständlich. Die Juden waren da schon sehr fortschrittlich. Da wurden die Jungs in der Synagoge im Lesen und Schreiben unterrichtet und mit 13 Jahren waren sie in der Lage, aus der Tora vorzulesen und auch berechtigt, das wurde gefördert. Und wenn sie darüber hinaus später mehr wissen wollten, dann suchte man sich einen Lehrer, einen Rabbi. Das war in der Regel ein Mensch, der überdurchschnittliches Wissen hatte. Heute wird man vielleicht sagen Professor. Und man heuerte bei ihm an, so gewissermaßen, wenn man dann angenommen wurde, dann lebte man mit dieser Person eine gewisse Zeit. Und man lernte von ihm, aber man lernte auch gemeinsam. Man erforschte das noch Unbekannte bis dahin. Diese Leute, wie gesagt, waren klug und deshalb wurden sie auch immer wieder angesprochen in Fragen des Schriftverständnisses, aber auch in Rechtsfragen. Und so ist das eigentlich gar nicht groß verwunderlich, wenn da einer ruft, ich habe da ein Problem, Rabbi, erklär uns das mal, hilf mir, ich fühle mich schlecht, unrecht behandelt. Er wollte zum Erbrecht die Meinung Jesu hören. Und er fühlte sich benachteiligt. Das Erbrecht, das war damals und ist auch heute immer noch eine sehr strittige, umstrittene, komplizierte Angelegenheit, bei der man nicht immer alles gleich versteht und auch schon gar nicht recht empfindet. Zum Beispiel war das im Altertum üblich, dass der Erstgeborene das Doppelte bekam, was die anderen bekamen. Und wenn in einer Familie keine Jungs da waren, die Mädchen waren vom Erbe ausgeschlossen. Und wenn sie erbten, dann nur, wie gesagt, wenn keine Jungs da waren, und dann mussten sie in der Verwandtschaft des Vaters heiraten, damit das Erbe bei dem Clan blieb. Wenn eine Frau Witwe geworden ist, dann hat die nicht ohne weiteres das vom Mann erben können, sondern dann musste sie den Schwager heiraten. Sonst hatte sie keinen Zugang. Wenn wir da alles so hören, das ist noch viel komplizierter, dann sagt man, ist das gerecht? Wie verstehe ich das? Also genügend Gründe, um Streitigkeiten zu haben. Und geklagt hat mit Sicherheit nie der, der mehr hatte, sondern immer nur der, der weniger hatte und meinte, ich müsste von dem, der mehr hat, auch was abbekommen oder mehr abbekommen. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, worum geht's denn beim Erben? Das ist doch nicht ein Vermögen, das man selbst erarbeitet hat, sondern das man geschenkt bekommt gewisserweise. Andere haben dafür gearbeitet und man profitiert davon. Und jetzt fühlt man sich benachteiligt, weil da gibt's jemand, der hat mehr als ich. Und heute kommt der Staat noch dazu, der will auch miterben mit der Begründung, nur unter meiner Aufsicht, unter meinem Schutz, mit meiner Infrastruktur war das überhaupt möglich, so ein Vermögen anzuhäufen. Und deswegen ist es doch berechtigt, wenn die Allgemeinheit auch die Hand aufhält und sagt, wir wollen von dem Kuchen auch ein großes Stück abhaben. Wir kennen alle diese Diskussionen, Stichworte Erbschaftssteuer, Reichensteuer, Umverteilung, Generationengerechtigkeit und so weiter. Auch da fällt mir ein Vers aus dem Prediger ein. Prediger 1, Vers 9. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Das Leben der Menschen wiederholt sich in Zyklen und im Kern hat es wenig Veränderung gegeben. Also einer aus der Volksmenge wollte den Herrn Jesus in diesen Streit mit hineinziehen und er sucht eine Unterstützung für seine Meinung. Auch das kommt uns wahrscheinlich gar nicht so unbekannt vor. Und er fühlte sich ungerecht behandelt, sei es von der Gesetzeslage, aber zumindest durch seinen Bruder. Und dieser eine steht als ein Fall unter vielen. Und hier könnte ja der Rabbi ganz individuell Recht sprechen, so wie seinerzeit Mose Recht gesprochen hat. Da kamen die Leute ja auch zu ihm und sie hatten einen ganz speziellen Fall und Mose sprach dann, was Recht ist. Und so hat er sich das auch vorgestellt. Der Rabbi könnte doch jetzt mal hier ein offizielles Machtwort sprechen. Und der Jesus, ist interessant, wie der reagiert. Er lässt sich nicht hineinziehen in so eine Fangfrage, sondern er durchschaut das Problem und setzt viel tiefer an. Und das ist sehr interessant. Er sagt zu ihm, denk einmal über dein Verhältnis zum Wohlstand nach, ob da vielleicht ein Ansatz von Habsucht vorhanden ist. Habsucht und Habgier ist die Wurzel allen Übels, aller Sünde. Und keiner von uns soll sagen, dass er da ganz frei von ist. Es kommt immer wieder, wie das Unkraut im Garten, irgendetwas hoch. Und wir müssen es bearbeiten. Wer also mit aller Macht und allen Mitteln versucht, irdischen Überfluss zu erlangen, verpasst das Leben. Der Herr Jesus macht deutlich, er sagt, nicht der Wohlstand, nicht der große Besitz macht dein Leben aus, macht dich wirklich glücklich, macht dich zufrieden, sondern da ist etwas anderes, was viel entscheidender ist. Und darauf kommen wir noch. Warum also arm? Arm ist derjenige, der keinen Besitz hat, sondern der das Leben verpasst, also der großen Besitz hat oder wie auch immer. Die Frage des Lebens, des ewigen Lebens und des Glücklichseins ist nicht abhängig, ob ich arm oder reich bin, sondern welche Beziehung habe ich zum Schöpfer, zu Gott. Wir kommen dann nachher nochmal drauf. Wohin also mit dem Überfluss im zweiten Teil? Und da möchte ich nochmal die Verse lesen, damit sie uns richtig präsent sind. Von Vers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre, ruhe dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber wird sagen, du Tor. Der Herr Jesus fügt aus gutem Grund hier so eine Beispielgeschichte ein. In diesem Gleichnis wird uns ein Mann vorgestellt, der sicher nicht zu den Ärmsten gehörte. Das heißt ja ausdrücklich, er war reich. Er gehörte zu der Gruppe, die von vielen beneidet wurden. Das gibt's auch heute noch. Aber sein Reichtum hat seine Blickrichtung, sein Trachten des Herzens verändert. Er ist reich geworden und da steckt eine gewisse Gefahr drin. Es kam mal zu einem jüdischen Rabbi jemand, der sagte, Rabbi, woher kommt es, dass einige Menschen so hilfsbereit, so großzügig sind und andere sind so egoistisch? Die denken immer nur an sich. Wie kommt das? Der Rabbi sagt, komm mal mit ans Fenster und schau mal durch die Scheibe. Was siehst du? Und er sah draußen auf dem Hof spielende Kinder, grüne Bäume, alte und junge Menschen. Und es sah irgendwie alles sehr harmonisch aus. Und dann nahm der Rabbi etwas Silberpapier und legte das hinter die Scheibe und fragte, und was siehst du jetzt? Ja, ich sehe mein Profil. Ich sehe mich. Da sagte der Rabbi, siehst du, so ein bisschen Silber verändert deinen Blick. Du siehst jetzt nur noch dich und hast keinen Blick mehr für deine Umgebung. Schauen wir noch mal genau hin, was in dem Text stand. Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Zugegeben, der Mann hatte Wohlstand und er war mit Sicherheit fleißig und hat klug gewirtschaftet. Aber war das allein sein Verdienst? Heißt es nicht, das Land trug ihm ein? Ist unser Fleiß, unser Engagement allein die Garantie dafür, dass wir Wohlstand erwirtschaften? Jeder Landwirt weiß, dass sein Können und sein Fleiß allein keine Garantie für eine gute Ernte ist. Wenn Regen, Sonne, Wind nicht in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Dosierung kommen, dann ist seine ganze Arbeit vergeblich. Und der zum Teil geschenkte Reichtum hat diesem reichen Mann den Durchblick verändert, verstellt. Das heißt doch wirklich, das Land trug ihm ein und nicht ich habe gut gewirtschaftet. Also es war auch in gewisser Weise ein Geschenk. Und da knüpft das an, was am Anfang die Frage war mit dem Erbe. Auch ein Geschenk. Der eine hat viel, der andere hat weniger bekommen. Jetzt achtet einmal, was auf dem Text, wie das dann weitergeht. Nachdem diese Bemerkung gemacht wurde, er war reich und ne, da heißt es dann, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln kann. Das will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen, größere bauen und will dahin all mein Gewächs und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, iss und trink und sei guten Mutes. Ich, meiner, mir und mich. Oder nee, mich und mir. Herr, segne diese vier. Das ist oftmals das Denken vieler Menschen. Und das ist die Gefahr, auf die der Herr Jesus hier hinweisen möchte. Wenn dir Überfluss zufällt, schreib es nicht allein deiner Arbeit zu. Führe kein Selbstgespräch wie dieser Mensch. Sonst stehst du in der Gefahr, habsüchtig zu werden. Alles für dich allein besitzen zu wollen. Vielleicht sogar geizig zu werden. Wie sich so etwas entwickelt und zu einer Dynamik werden kann, das haben wir beim Zusammenbruch der Banken 2009 gesehen, wo die Erträge 20% sein sollten und die Boni und die Gehälter der Manager und der Makler ins Unfreundliche, ins Unermessliche gestiegen sind, ins Unanständige. Und wo der Höhenrausch anfängt, kann man nicht genauso sagen. Das ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Aber irgendwo ist immer wieder diese Gefahr, dass wir denken, noch mehr, noch schneller, noch bequemer. Sagte mal jemand im Fernsehen in irgendeinem Zusammenhang, Gier frisst Hirn. Ist ein böser Spruch, aber da ist viel Wahrheit dran. Menschen, die von dieser Gier erfasst werden, verlieren oft die Kontrolle über sich selbst. Und dann stehen sie eines Tages vor Gericht als Manager und sollen sich verantworten und haben kein Schuldbewusstsein. Sie haben alles richtig gemacht, meinen sie, aus ihrer Sicht. Und dabei sind das so kluge Leute. In der Bankenkrise stellte die Politik in kürzester Zeit 23 Milliarden Euro zur Verfügung, um die Banken zu retten. Und heute ringen sie um einige wenige Milliarden, um den Flüchtlingen wirklich zu helfen. Und man fragt sich, wie kommt das? Woran liegt das, dass man so verblendet ist? Die alten Scheunen abreißen und größere bauen, Vorsorge treffen für ein schöneres, ruhigeres Leben. Wie unterbricht Gott das Selbstgespräch dieses Mannes? Du Tor. Du kannst nicht alles für dich allein verbrauchen, was wir zusammen erwirtschaftet haben. Was für viele Jahre reichen sollte, das wird in wenigen Stunden dahin sein. Noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das hört sich nicht nach einem geordneten und gemütlichen Abschiednehmen von dieser Erde an, sondern das klingt eher wie ein abruptes Ende. Und was wird dann sein mit all dem, was du angehäuft hast? In Vers 21 heißt es dann, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Der Blick zur Dankbarkeit. Und wem sind wir dankbar? Unserer Leistung, den Umständen, dem Zufall oder Gott? Also ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Die Neue Genfer formuliert das noch ein bisschen anschaulicher. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Und ich komme nochmal auf Vers 15b zurück. Denn nicht weil jemand Überfluss hat, besteht sein Leben in seiner Habe. Und in der Neuen Genfer heißt das dann, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Der Mann dachte und sagte, iss, trink, sei fröhlich, liebe Seele. Ich glaube, dass ein gewisser Wohlstand auch ein glückliches und erfülltes Leben garantieren kann. Und das kann ein Trugschluss sein. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, 25, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Ist denn Armut und Entbehrung der Schlüssel zum glücklichen Leben? Hatte der heilige Franziskus doch recht, als er die Armut wählte und seinen Orden gründete? Ich glaube, Gottes Wort hat recht. In beiden Extremen liegt eine Gefahr, ein Potenzial zur Gefahr, in dem Reichtum und in der Armut. Ich denke nochmal an das eingangs zitierte aus Sprüche 30. Falschheit und Lüge halte mir fern, Armut und Reichtum gib bitte nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt dich verleugne und sage, wer ist denn der Herr? Und auch nicht verarmt anfange zu stehlen und mich vergreife am Namen Jehovas. Da bleibt noch die Frage zu klären, wie werde ich dann reich in Bezug auf Gott? Und da können wir auch nur den Herrn Jesus zitieren, der sagt in Matthäus 6, 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und dann weiter in Matthäus 25, 35 und folgende, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr tränktet mich, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Als dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und tränkten dich? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Wenn wir uns diese Blickrichtung bewahren, dass unser ganzes Tun ein partnerschaftliches mit dem Herrn ist, denn alles, was wir sind und haben wir durch seine Gnade, dann werden wir uns freuen über unser Erbe. Unabhängig, ob es viel oder wenig ist. Es ist sowieso alles dem Herrn. Und wir sollen seine Haushalter, die Verwalter dessen sein, was er uns anvertraut hat. Und wer ihm viel anvertraut ist, der hat viel zu verantworten. Dann werden wir nicht einfach unsere alten Scheunen eigenmächtig abbrechen, ohne ihn gefragt zu haben. Denn er weiß und nur er weiß, wie groß die Scheunen im nächsten Jahr sein müssen, um seine Ernte unterzubringen. Ob wir arm oder reich in Beziehung zu Gott sind, können wir an unserer Herzenshaltung ablesen. Wenn wir wofür dankbar sind, unserem Erbe, das wir oft als ungerecht empfinden, oder für unsere Leistung. Amen.